Aus dem Buch Jesus, die erste Indienreise, liest Horst Gungel das Kapitel 11. Es trägt den Titel Über den Hindukusch. Zur Erläuterung: Der Hindukusch ist eine Passstraße über ein ganz hohes Gebirge und liegt heute an der Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan. Es war höchste Zeit, sich an die Überquerung des Hindukusch zu machen, denn der Herbst hatte bereits angefangen. Im Winter war eine Überquerung des Hindukusch unmöglich. Eine der Karawanen war in Baktra bereits aus dem Konvoi ausgeschieden. Sie wollten nicht mehr bis Gandhara ziehen. Wobei es für Jesus nicht ganz klar war, ob sie in Baktra überwinden oder an einen anderen Ort weiterzogen. Auf jeden Fall waren außer der Karawane von Agathokles nur noch zwei weitere Karawanen dabei. Da derzeit in diesem Gebiet nicht mit größeren Räuberbanden zu rechnen war, hatten die verbliebenen Karawanenführer beschlossen, in einem lockeren Verbund miteinander zu reisen, was auch immer das bedeuten mochte. Auf jeden Fall aber hieß es etwas mehr Flexibilität. Von den verbliebenen 5 zusätzlichen Wachmännern erhielten die beiden vorderen Karawanen jeweils 2, die hintere einen zugeteilt. Am Morgen ihres Aufbruchs in Baktra fiel heftiger Regen. Straton kommentierte das als schlechtes Omen. Er sagte: In höheren Lagen dürfte es Schnee geben. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Am Nachmittag des zweiten Tages, es regnete noch immer, wenn auch nicht mehr so stark, passierten sie Kolm. Kurz hinter dem Städtchen, dort, wo der Anstieg ins Gebirge begann, übernachteten sie. In den nächsten Tagen mussten sie über den ersten Pass dieses Reiseabschnitts. Zum Glück war er noch schneefrei, obwohl es inzwischen bereits Anfang Oktober war, aber es pfiff ein eisiger Wind. Nach 8 Tagen kamen sie in ein Tal, in der 5 Bauernhöfe verstreut lagen. Hier gönnten sie sich einen freien Tag auf einer Wiese, wo die Kamele weiden und an einem großen Teich trinken konnten. Danach ging es aufwärts zur höchsten Stelle ihrer Überquerung des Hindukusch. Diesem Teil des Weges sahen alle mit äußerst ungutem Gefühl entgegen. Hier mussten sie einen Pass überqueren, der bei den Karawanen als Pass des Schreckens bekannt war. Die Straße führte bis auf 3000 Meter Höhe. Diese Stelle liegt etwa 80 Kilometer nördlich der heutigen afghanischen Hauptstadt Kabul. Heutzutage geht dort eine Straße, die zwischen Oktober bis Ende April nur mit Spezialfahrzeugen befahrbar ist. Damals aber war eine Überquerung mit einem Wagen völlig unmöglich. Selbst die Passage mit Eseln, Maultieren, Pferden und Kamelen war äußerst schwierig. Bis zur höchsten Stelle ihrer Strecke war es von diesem Rastplatz noch gut eine Woche. Bei ungünstigen Bedingungen waren es vielleicht sogar 10 Tage. Man hatte die Reihenfolge, in der die Karawanen gingen, ausgelost. denn es gab auf der Strecke keine Stelle, an der genügend Rast für alle über 150 Tiere der Karawanen war. Agathokles Karawane war die zweite, die loszog, 3 Stunden nach der ersten. Der Anstieg war an diesem Tag mühsam. Ärgerlich war es ganz besonders, wenn es wieder einmal 300 Höhenmeter abwärts ging, wobei man genau wusste, die musste man hinterher auch wieder aufwärts. Ähnlich ging es in den nächsten 4 Tagen. Auffällig war dabei, dass sie seit Baktra keiner Karawane mehr begegnet waren, die in die Gegenrichtung zog, obwohl sie doch auf einer Hauptverkehrsachse waren. Dieser südliche Arm der Seidenstraße überquerte hier den Hindukusch. Der nördliche war bereits in Hekatompylos abgezweigt und führte in die Mongolei und nach China. Am Abend des nächsten Tages fanden sie keine Stelle, an der Platz für alle Tiere ihrer Karawane war. Sie mussten sich für diese Nacht teilen. Der vordere Teil der Karawane fand eine halbe Stunde später eine einigermaßen geeignete Stelle, da war es schon dämmerig. Anschließend ging es 2 Tage richtig steil aufwärts. Und sie kamen nur mühsam voran, auch setzte wieder leichter Regen ein. Die Wachmänner wurden hier vor allem als Kundschafter eingesetzt. Sie hatten voranzureiten und herauszufinden, ob es irgendein Problem gab und welche Lösungsmöglichkeiten sich boten. Außerdem mussten sie Kontakt mit den beiden anderen Karawanen halten, damit der Abstand gewahrt blieb, weil ja nicht alle an einem Platz übernachten konnten. An diesem Tag waren alle, Menschen und Tiere, vom Anstieg müde und schliefen fest, bis auf eine Person, die gerade Wachdienst hatte. Doch der nächste Tag sollte keineswegs leichter werden, im Gegenteil. Von der ersten Karawane hörten sie, dass ein Felssturz Geröll auf ihren Pfad geschüttet hatte. Alle Wachmannschaften und jeder verfügbare Mann wurden nach vorne beordert, um den Weg freizuräumen. Auch Jesus war bei diesem Trupp. An der Stelle befand sich rechts ein mächtiges Bergmassiv, von dem sich die Steine gelöst hatten, die jetzt den Weg blockierten. Der Gipfel dieser Berge erhob sich bestimmt 1000 Meter über ihrem Weg. Und links ging es vielleicht 500 Meter fast senkrecht abwärts. Der Weg war teilweise nur etwas mehr als 1 Meter breit und auf 20 Meter Länge von Geröll blockiert, teilweise beschädigt. Alle mussten nun versuchen, die Steine und Felsbrocken vom Weg wegzubringen. Am Abend hatten sie erst etwa die Hälfte der Arbeit erledigt. Sie legten sich schlafen. Jesus hatte in der Nacht alle Kleidung, die er von Dimitros in Antioch bekommen hatte, an, auch die Füßlinge, zusätzlich noch die Decke, die sie in Hekatompylos gekauft hatten. Am nächsten Tag ging die Arbeit weiter. Als die Stelle noch nicht ganz freigeräumt war, beschlossen die Karawanenführer, einen der Kundschafter zu Pferde über das verbliebene Geröll reiten zu lassen, um zu untersuchen, ob es weiter vorne noch mehrere unpassierbare Stellen gab. Er kam 4 Stunden später zurück. Schon von weitem rief er ihnen zu: »Keine weiteren Probleme!« Dann machte er sich daran, erneut die Reste des Gerölls zu überqueren. Dazu war er vom Pferd abgestiegen. Plötzlich aber gab ein Geröllbrocken unter ihm nach, das Pferd scheute und stürzte auf den Wachmann. Und unter dieser zusätzlichen Belastung brach ein Stück an der Abrisskante des Weges ab, so daß mit großem Getöse Steine, Pferd und Wachmann in die Tiefe gerissen wurden. Der gellende Todesschrei des Mannes, vermischt mit dem Gebrüll des Pferdes, fuhr ihnen durch Mark und Bein. Dann ein Aufprall, erneutes Poltern der weiter in den Abgrund rollenden Felsen. Anschließend absolute Stille. Diesen Moment und den Schrei werden die Anwesenden niemals vergessen. Sie hielten etwas später eine kleine Trauerfeier ab. Dann machten sich alle schweigend wieder an die Arbeit. Und obwohl er von der Arbeit total erschöpft war, konnte Jesus an diesem Abend nicht einschlafen. Schließlich betete er für den Verunglückten. Danach fühlte er sich etwas besser. Aber er betrachtete auch dieses merkwürdige Gefühl von Dankbarkeit und Erleichterung, dass er es nicht war, der herabgestürzt war. Er wusste nicht genau, ob ihm das ein schlechtes Gewissen machen sollte. Aber schließlich schlief Jesus wieder ein. Am nächsten Tag dann mussten sie die notdürftig wiederhergestellte Stelle passieren. Dazu waren die Kamele heute nicht mit Seilen verbunden. Damit nicht ein Kamel sollte es abstürzen, die anderen mit in die Tiefe reißen konnte. Die erste Karawane schaffte es ohne Verluste. Dann kamen die Kamele von Agathokles Karawane dran. Sie hatten schon etwa 50 Tiere über die Gefahrenstelle bugsiert. Jedes der Tiere hatte das Vorausgehende an dieser gefährlichen Stelle ängstlich beobachtet. Plötzlich jedoch drehte sich ein Stein unter dem Huf eines Kamels. Das Tier geriet in Panik und wollte losrennen, wodurch es weitere Steine lockerte. Es stürzte. Die schwere Last des Gepäcks hing dadurch über dem Abgrund und riss es mit nach unten. Die folgenden Kamele weigerten sich, auch nur einen Schritt weiter zu gehen. Agathokles schimpfte, doch Jesus sprach auf ihn ein. »Ich werde die Kamele beruhigen, Agathokles. Vertraue mir.« Dann schaute er nach einer Stelle, wo der Weg etwas breiter war. Dort ließ er ein Kamel nach dem anderen umdrehen. Sie gingen zurück zur dritten Karawane, die an diesem Tag die Engstelle nicht mehr passieren würde. Sie lagerten etwa einen Kilometer weiter hinten. Dorthin führte er die verbliebenen 8 Kamele von Agathokles. Sie lagerten dort gemeinsam. Jesus ging zu jedem einzelnen Tier und sprach beruhigend aufs ein. Dann schlief er bei den Kamelen. Am nächsten Tag verabredete er mit dem Führer dieser dritten Karawane, dass die 8 Kamele von Agathokles, die noch übrig waren, sich zwischen den Kamelen der anderen Karawane einreihen würden. Dadurch würden jeweils 3 Kamele, die das Unglück nicht gesehen haben, vor einem der vom Unglück traumatisierten Kamele gehen. Dadurch wurden diese ruhiger. Und auf diese Weise passierten sie problemlos die Gefahrenstelle. Anschließend ging Jesus mit seinen 8 Kamelen wieder nach vorn, um die anderen im Laufe des Tages einzuholen, wie er hoffte. Die Wachmänner, die den Kontakt zwischen den Karawanen hielten, berichteten ihm vom Abstand zu den beiden Karawanen. So gelang es ihm, Agathokles, der frühzeitig einen Rastplatz aufgesucht hatte, noch am Abend einzuholen. Und der freute sich riesig. »Wie gut, dass ich einen so einfühlsamen Mann eingestellt habe. Du bist ein Segen für alle Bedrängten, Jesus.« Als sie am nächsten Morgen aufwachten, mussten sie leider leichten Schneefall feststellen. Ausgerechnet jetzt, wo der Pass des Schreckens vor ihnen lag. Sie bemühten sich, zügig voranzukommen. Zum Glück war die Schneedecke noch dünn, sodass die Wegstrecke gut auszumachen war. Hier lauerte auch nicht mehr ein tiefer Abgrund in unmittelbarer Nähe. Andererseits wehte ein eisiger Wind. In der nächsten Nacht schneite es nicht. Dafür war es sternenklar. Ein eisig kalter Wind ließ es selbst die dicken Decken, die sie dabei hatten, wie einen hauchdünnen Stoff empfinden. Außerdem konnten sie bei dieser Kälte kein Feuer anzünden. Sie hatten zwar alles dabei, was man damals zum Feuermachen brauchte, also Feuerstein, Schlageisen und Zunderpilz. Allerdings waren sie oberhalb der Baumgrenze, hier wuchs nichts mehr. Es gab also kein Holz und auch kein genügend trockenes Material, etwa Stroh, das der Zunder hätte entzünden können. Deshalb gab es auch keine Heißgetränke. Sie brachen schon bei der Morgendämmerung wieder auf, denn die Anstrengung der Muskeln war das Einzige, was Mensch und Tier erwärmen konnte. Die Kamele hatten auf ihre Weise vorgesorgt, denn ihre Höcker waren die Fettspeicher, aus denen sich bei diesem Wetter die nötige Energie gewinnen ließ. Jetzt wusste Jesus, was Dimitros gemeint hatte, als er sagte, es würde kälter, als er es sich je vorstellen konnte. 2 Tage später hatten sie glücklicherweise das Härteste überstanden. Es ging jetzt meist entlang kleiner Hochtäler, in denen vereinzelt Bauern lebten und im Sommer Landwirtschaft betrieben. Außerdem hielten sie Ziegen, vereinzelt Schafe, sodass man dort Milch und Käse kaufen konnte. In den Tälern lag kein Schnee mehr. Es wurde, obwohl schon November, von Tag zu Tag wärmer, je tiefer sie kamen. 4 Wochen nach ihrer Abreise erreichten sie Adinapur, die erste kleine Stadt in Gandhara. Jesus konnte schon von Weitem das Kloster außerhalb der Stadt sehen. Adinapur lag nur 600 Meter hoch. Jesus empfand es nach den kalten Bergen hier als sehr warm. Er hatte inzwischen die Kleidung an, die er auch in Palästina trug. Jesus freute sich, in Gandhara zu sein, nicht nur des Wetters wegen, sondern weil er hier zu bleiben gedachte, um Meditation und den Dharma zu studieren. Aber er wusste auch, dass dies hier noch nicht der Ort war, an dem er sich von der Karawane trennen würde. Denn er hatte Agathokles zugesagt, dass er mindestens bis Purushapura mitreisen würde, also noch etwa eine Woche. Dennoch stellte sich bei ihm bereits so etwas wie ein Abschiedsgefühl ein. Die Zeit mit der Karawane ging allmählich zu Ende. Es würde lange dauern, Jesus schätzte 2 bis 5 Jahre, bevor er sich auf die Rückreise machen konnte. Er wusste da noch nicht, dass es noch wesentlich länger dauern sollte, bevor er den indischen Kulturraum wieder verlassen würde. Sie blieben hier noch 2 Tage. Auch hier wurden wieder Handelswaren feilgeboten. Was aber das Wichtigste für Jesus war, er hörte erstmals einen öffentlichen Vortrag eines Mönches. Auf dem Markt sagte man ihm, dass ein bekannter Mönch am Abend einen Vortrag über Dana halten wollte. Natürlich ging er hin, obwohl er nicht wusste, was das ist, Dana. Er war schon lange vor der Zeit da und musste feststellen, dass die meisten Menschen nicht sehr gespannt waren, sondern man hier einfach zur Unterhaltung hinging und um Leute zu treffen. Als der Mönch dann kam, ging Jesus etwas nach vorne, um besser hören zu können. Man hatte dem Redner auf einem Podest einen Sitzplatz hergerichtet, auf dem er mit verschränkten Beinen, also wie bei der Meditation, saß. Dana, so hörte Jesus, bedeutet Großzügigkeit, aber vor allem freudiges Geben. Ein Geben ohne den Wunsch, etwas zurückzubekommen. Dana hat also auch etwas von Loslassen zugunsten eines anderen. Die Menschen können sich durch Dana, durch freudiges Geben, gutes Karma machen. Das heißt, Verdienste erwerben. Die Mönche leben davon, dass die Leute ihnen Nahrungsmittel als Dana geben oder Roben, dass sie ihnen Übernachtungsbetten zur Verfügung stellen und im Krankheitsfall sie mit Arznei versorgen. Aber Dana ist nicht nur etwas, was man Mönchen gibt. Er selbst, der Mönch, würde gerade zur Zeit Dana geben, und zwar ein ganz kostbares Dana. Er würde den Dharma geben, die gute Lehre, die den Menschen helfen könne, sich weiterzuentwickeln. Eine andere ganz wichtige Gabe sei Furchtlosigkeit. Das ist originell, dachte Jesus. Das hatte er noch gar nicht so gesehen. Aber wenn er es richtig überlegte, war das, was er mit den verängstigten Kamelen nach dem tödlichen Unfall in den Bergen gemacht hatte, das Geben von Furchtlosigkeit gewesen. Die Tiere waren schockiert und furchtbar verängstigt. Er aber hatte ihnen durch geschickte Mittel die Furcht genommen, so dass sie am nächsten Tag die Gefahrenstelle überwinden konnten. Aber das war noch nicht alles. Dana war auch das Geben von Erziehung. Im Geiste dankte Jesus seinen Eltern, Sekundus, Nikodemus, Dimitros und Agathokles. Auch die Verdienste, die man sich durch seine guten Taten erworben hatte, sollte man nicht für sich selbst behalten, sondern zum Wohle aller abgeben. Das war etwas, worüber Jesus bei Gelegenheit gründlich nachdenken wollte. Vielleicht könnte er es ja auch mit Mönchen besprechen. Und eine weitere Gabe konnte es auch noch geben, so hörte er. Man könnte sein Leben opfern, wenn das, wofür man es opferte, es wert war. Dies war für Jesus in diesem Moment eine schockierende Sache. Er dachte an Soldaten, die ihr Leben im Krieg geben. Aber konnte es auch eine Sache geben, die für ihn, für Jesus so wichtig war, dass er bereit war, dafür sein Leben zu opfern? Diese Frage beschäftigte Jesus rund 20 Jahre lang. Und noch heute hören die Christen in der Kirche am Karfreitag davon. Von der Kreuzigung des Jesus von Nazareth. Ende dieses Kapitels.